Ist das Bauen in der Zukunft bezahlbar? Ist es klimaneutral? Wie funktioniert eigentlich serielles Bauen? All diese spannenden Themen, die besprechen wir heute mit der Bundesbauministerin Verena Huberts. Und dieses Gespräch wurde aufgenommen am 22. Mai.
Moin und hallo zusammen. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Und Jetzt. Heute mal mit einem echt lebenspraktischen Thema, denn das Thema Wohnen, das geht uns ja am Ende des Tages alles an. Und dafür haben wir die Frau, die von Amts wegen auch fast alles, fast jede Antwort geben müsste, oder Christoph?
Genau, Stefan. Heute bei uns im Podcast ist Verena Huberts, Bundesbauministerin und damit für das Kabinett Merz maßgeblich verantwortlich für das Thema Bauen und Wohnen und damit natürlich auch für das spannende Thema Mieten. Wir sprechen heute drüber. Verena, schön, dass du heute bei uns bist.
Herzlich willkommen, aber lass uns mal etwas privat anfangen. Du bist eine sehr junge Mutter und das Kind ist echt noch klein. Ich weiß gar nicht, ob eure Tochter, es ist, glaube ich, jetzt schon ein Jahr alt ist. Wie ist es denn so in der politischen Wirklichkeit mit dem Anspruch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Läuft's oder schwierig?
Der Kleine ist jetzt 4 Monate alt und in der Tat, wie für alle junge Eltern, ist das nochmal ein ganz neues Kapitel, was dann aufgeht. Die Nächte werden kürzer, es ist alles wahnsinnig aufregend, wahnsinnig spannend und im Politischen natürlich auch eine besondere Situation, denn unsere Arbeitszeiten sind natürlich nicht so oft immer planbar und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich einen großartigen Partner an meiner Seite habe, der die Elternzeit übernimmt, der auch viel mit dem Kleinen im Ministerium ist, im Bundestag und wir das miteinander gut hinkriegen. Aber es ist natürlich schon der Spagat, den viele Familien auch in diesem Land miteinander zu gehen haben.
Herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Seite auf jeden Fall. Ich würde sagen, Familie und Beruf ist immer ein ganz spannendes Thema. Ich bin Vater einer kleinen Tochter, ein Jahr ist die Kleine mittlerweile und auch da nochmal ein herzliches Dankeschön an meine Frau, die das zu Hause oftmals mir dann den Rücken frei hält. Wie erlebst du denn die Zusammenarbeit mit deinem Partner, um die ganze Mental Load überhaupt schaffbar zu gestalten? Also das Thema bleibt ja leider noch in unserer Gesellschaft viel zu oft bei den Müttern hängen. Schafft ihr das zu Hause besser?
In der Tat schaffen wir das sehr gut, denn da muss ich jetzt auch ehrlich sein, mein Partner hat ganz schön viel der Mental Load jetzt auf seinem Zettel und das Interessante ist, letztens war er mit dem Kleinen bei der Kinderärztin, es gibt ja immer die U-Untersuchungen und dann wurde er dann auch mal gefragt, ach, wo ist denn Ihre Frau? Und er war der einzige Mann im Wartezimmer und das ist ja auch mal eine Perspektive, die viel zu oft immer nur rein weiblich ist und deswegen finde ich es genau wichtig, dass sowohl Männer als auch Frauen Karriere machen können sollten, wenn auch das Kind dazu kommt. Und in dem Fall bin ich diejenige, die jetzt viel auf der Arbeit ist und er eben viel sowohl der Arbeit mit dem Kleinen übernimmt, aber auch eben der Mental Load. Und ich versuche da natürlich so viel ich kann, da zu sein, auch mitzudenken, voranzudenken, aber er macht da schon gerade einen großen Batzen mehr.
Um das Thema abzuschließen, vielleicht noch mal ein Kommentar aus der Perspektive des Großvaters, eines ganz wunderbaren 2,5-jährigen Enkels. Und ich sage euch, das Großelterndasein, das ist fantastisch. Nur noch Kür, keine Pflicht. Sehr zu empfehlen, aber ein bisschen müsst ihr noch. So, Verena, lass uns mal zum Ernst der Realität kommen. Also 400.000 Wohnungen im Jahr, das war ein Versprechen der Ampelregierung. Das hat sich irgendwie doch eingeprägt, zumal der Bedarf ja ohne Frage da ist. Aus deiner jetzigen Sicht, ist ein solches Ziel erreichbar oder welches Ziel, würdest du selber sagen, kann man realistischerweise schaffen?
Ich bin sehr davon überzeugt, dass es nicht richtig ist, Ziele in Stein zu meißeln und denen dann hinterherzulaufen. Denn die Welt entwickelt sich manchmal schneller, als uns das lieb ist. In der Ampelregierung haben wir in der Tat sehr prominent damals mit Olaf Scholz im Bundestagswahlkampf mit den 400.000 Wohnungen geworben. Die standen auf jedem Plakat drauf. Dann kam der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und es hat alles geändert. Die Zinskosten, die Energiepreise, die Unsicherheit im Land. Und deswegen waren die 400.000 auch da nicht realistisch und sie sind auch gerade nicht aktuell erreichbar, weil wir mit dem Iran-Krieg schon wieder den nächsten Krieg vor der Tür haben. Ich bin ja als Unternehmerin in den Bundestag gekommen und ich weiß, dass man heutzutage ein Stück weit auch agiler und flexibler auf die Lage reagieren muss. Und deswegen sage ich, jede Wohnung zählt und wir tun alles dafür, dass wir wieder aus diesem Tal herauskommen. Und wir sehen es auch gerade an den Baugenehmigungen. Die sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jetzt wieder gestiegen und wir kommen so ein Stück weit aus der Talsohle gerade auch wieder raus.
Heißt denn Baugenehmigung auch, dass diese Objekte tatsächlich gebaut werden? Weil das ist ja im Endeffekt daran, woran wir auch gemessen werden. Und in einigen Bereichen ist ja eine Baugenehmigung nicht immer gleichzusetzen mit der Umsetzung, weil dann zum Beispiel die Rentabilität sich doch erheblich verschlechtert hat in den letzten Jahren.
In der Tat, Christoph, sprichst du da ein richtiges Thema an, aber ich sage immer, ohne Baugenehmigung auch keine Baustelle. Also wir brauchen erstmal die Baugenehmigung, um überhaupt etwas auch ins Laufen zu bringen. Wir sehen aber auch das Problem, dass wir viele Baugenehmigungen im Land haben. Wir sprechen vom sogenannten Bauüberhang, aber das Bauen nicht losgegangen ist aus eben dieser Krisenlage heraus. Und deswegen habe ich eigens dafür ein Förderprogramm ins Leben gerufen, 800 Millionen Euro, um relativ niedrigschwellig zu sagen, ihr habt schon eine Baugenehmigung, hier könnt ihr loslegen, es ist nicht überkompliziert, EH 55 als Standard mit 100% Erneuerbaren dazu. Und das Programm haben wir jetzt auch noch mal vor zu verlängern, weil die Mittel auch noch da sind.
Wenn du mal in diese ganzen Widrigkeiten, sei es administrativ, aber sei es wahrscheinlich vor allen Dingen wirtschaftlich, mal ins Kalkül ziehst, was glaubst du denn, auf was für eine Gesamtzahl kann man bei einer ambitionierten Politik sich realistischerweise tatsächlich versuchen einzuschießen? Und ich habe im Hinterkopf, dass du gesagt hast, ist immer schwierig mit der Prognose.
Ja, und das ist in der Tat auch so, dass man jetzt hier nicht eine Zahl nennen kann oder sollte, weil ja vieles auch zusammenkommen muss. Die Finanzierungsbedingungen, die Genehmigungsprozesse, aber vor allen Dingen mal wieder die Stimmung im Land. Und deswegen haben schon alle Journalisten probiert, eine Zahl aus mir herauszukitzeln, Stefan, und ich werde auch hier jetzt leider keine nennen können. Aber es fehlen hunderttausende Wohnungen in diesem Land und deswegen zählt jede Wohnung, die wir bauen, jedes Haus, das wir bauen und auch jede Wohnung, die wir umbauen, denn wir haben auch ganz viel Gewerbefläche oder Bauernhöfe. Christoph, du kommst ja aus der Landwirtschaft, wo man vielleicht den Betrieb irgendwann nicht mehr weiter verfolgen kann im Generationenwechsel, wo auch Wohnraum entsteht. Und das wollen wir jetzt auch noch mal erleichtern mit einem Gesetz, was wir gerade auf dem Tisch haben.
Ja, das Problem stimmt, dass es schwierig ist, Prognosen zu stellen. Gleichzeitig sehr konkret kann man sagen, wie viele Wohnungen fehlen. Und der daraus resultierende Druck beschränkt sich ja nicht nur auf die Leute, die Wohnungen suchen, sondern auch auf diejenigen, die es an den steigenden Mieten dann mittelbar zu spüren kriegen. Lass uns mal über die Mieter in den Wohnungen sprechen. Die merken tatsächlich, die Mieten gehen kräftig in die Höhe, vor allen Dingen, wenn man eine Wohnung neu mietet. Dann hat man derzeit ganz, ganz schlechte Karten. Fällt dir dazu etwas ein, wie man eigentlich wirklich dafür sorgen kann, dass die Mieten nicht so durch die Decke gehen, wie das im Moment wirklich spürbar ist?
Wir müssen massiv in den gemeinwohlorientierten, in den sozialen Wohnungsbau investieren und das tun wir auch. Ich als Bundesministerin gebe in dieser Legislaturperiode, also in den 4 Jahren, 23 Milliarden an Mitteln für den sozialen Wohnungsbau. Die Länder, und das weißt du noch sehr gut, Stefan, ihr verdoppelt diesen Betrag immer, also hälftig steuert ihr bei. Und damit entsteht eben Neubau, aber sozialer Neubau. Das bedeutet, dass die Miete nicht das ist, was der Markt üblicherweise verlangt, sondern dass es eben auch sehr günstige Mieten sind. Ich war gerade am Montag bei einem Projekt hier in Berlin, da ist jetzt sozialer Wohnungsbau für 6 Euro den Quadratmeterpreis entstanden. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Hoffnungssignale für viele Menschen in Ballungsgebieten im ganzen Land.
6 Euro, da würden viele sagen, da bin ich aber sofort dabei, weil gerade in den großen Städten, aber übrigens auch zunehmend im ländlichen Raum, das sehen wir in Niedersachsen zum Beispiel ziemlich deutlich, da fängt man bei 10 Euro allmählich an nachzudenken. Aber tatsächlich geht es bis 15 bis 20 Euro natürlich je nach Lage hoch. Das ist schon ein richtig heftiges Problem. Also du glaubst aber am Ende, wir werden das nicht über Mieterschutz lösen können, sondern nur über Bauen, Bauen, Bauen?
Nein, wir brauchen beides. Ich sage immer, das ist so eine Medaille, die hat 2 Seiten. Das eine ist das Angebot. Wenn nicht genug Angebot da ist, dann kann ich regulieren, wie ich will. Die Leute brauchen ja Wohnungen, die sie finden. Wir brauchen Investoren, die Wohnungen bauen. Wir brauchen die öffentliche Hand, die Wohnungen baut. Und deswegen ist das Angebot ganz wichtig. Aber wir brauchen auch faire Spielregeln am Markt. Und deswegen haben wir auch in dieser Legislatur, meine Kollegin, die Justizministerin Stefanie Hubich, ist für das Mietrecht bei uns federführend verantwortlich. natürlich haben wir jetzt schon zwei Dinge auf den Weg gebracht. Einmal die Mietpreisbremse verlängert, die eben verhindert, dass wenn eine Wohnung neu vermietet wird, dass dann die Miete nicht einfach, wie das manchmal so ist, dann gut und gerne richtig durch die Decke geschossen nochmal neu veranlagt wird. Und wir haben jetzt noch weitere Regelungen auf den Weg gebracht, zum Beispiel Kurzzeitmieten oder möbliertes Wohnen, also da, wo viel Schindluder getrieben wird und man auch Regeln umgeht, da jetzt nochmal Türen zugemacht. Und das wird natürlich auch helfen, dass Menschen in einer Region, und ich stimme dir total zu, ich komme selbst aus dem ländlichen Raum in der Nähe von Trier und da haben wir auch die Herausforderung, also es ist nicht ein Großstadtproblem, absolut nicht, und dass wir dort dann auch Regeln haben, die auch diese Dinge begrenzen.
Bei mir vor Ort sagt die kommunale Wohnungswirtschaft tatsächlich, wir haben eigentlich keinen, also regional bezogen, kein Angebotsproblem. Also es gibt schon immer noch freie Wohnungen. Der Markt funktioniert in Landkreis Goslar, sage ich jetzt mal.
Das ist schon ein ländlicher Raum.
Christoph. Das ist schon ein ländlicher Raum, absolut, definitiv. Also es ist jetzt keine Großstadt oder sowas. Da würde ich auch absolut beipflichten. Ich sehe nur noch nicht, dass die Verteilung des Wohnraums immer angemessen ist. Und da haben wir, glaube ich, auch noch ein ganz großes Problem. Und da ist meine Frage, sollte der Staat da versuchen, mehr Anreize zu schaffen, dass dieses Mismatch einfach nicht mehr besteht, oder sollten wir uns da komplett raushalten? Denn das ist bei uns schon oftmals diskutiert, wie viel Wohnraum dann ungenutzt ist, der ja auch unnötig teuer ist, der dann vielleicht Haushalte extrem stark belastet, weil man eben sich nicht aktiv auf diese Wohnungssuche begibt. Muss das jeder selber machen oder kann man da noch irgendwie beratend tätig werden? Ist da irgendwas im Gange?
Erstmal gilt in diesem Land natürlich Vertragsfreiheit. Das heißt, jeder darf gerne so wohnen und leben, wie er das möchte. Und ich finde, wir sollten jetzt auch nicht vorgeben, was das an Wohnraum sein sollte, der angemessen ist. Was wir tun ist, dass wir Chancen schaffen wollen, da, wo offensichtlich Probleme sind. Ich sag mal so, wir sind in vielen Dörfern und Gemeinden, gibt's alte Bauernhäuser oder Dorfhäuser, die stehen leer und es finden wieder Neubaugebiete am Rand statt und dort wird gebaut. Ich habe ein Förderprogramm, das heißt Jung kauft alt, wo ich explizit junge Familien dabei unterstütze, sich im Dorfkern ein Haus zu kaufen, das zu sanieren und damit ja auch was zum gesellschaftlichen Leben beizutragen, indem eben unsere Dorfkerne da nicht leer stehen. Und das sind so Wege, wo wir versuchen, auch genau das, was du ja auch ein Stück weit beschreibst, dass dann Leerstand vielleicht ist oder dass Menschen auch in zu großen Wohnungen oder Häusern alleine wohnen, dass man da ein Stück weit auch was macht. Und mit diesem zu große Wohnung und alleine wohnen, da sehe ich auch spannende Konzepte, wo kommunale Wohnungsgesellschaften zum Beispiel sagen, wir haben hier die Witwe, die Rentnerin, die wohnt jetzt auf 120 Quadratmeter, wir haben die junge Familie, die wohnt auf 60 Quadratmeter oder 70. Und wie könnte ein Wohnungstausch aussehen? Also, dass man freiwillige Angebote schafft und Möglichkeiten, weil wenn man sich verkleinert und verteuert, dann braucht ja keiner drüber nachzudenken, dann macht man das meistens eher nicht. Und deswegen brauchen wir zielgerichtete Angebote für verschiedene Lebenslagen.
Jetzt möchte ich nochmal gerne zurück zu dem Angebot kommen, weil ich sag mal, als Vertreter einer jüngeren Generation, und ich glaube, das trifft jetzt gleich auf große Kritik in diesem Raum.
Also die ältere Generation hört jedenfalls ganz genau zu,
Chris. Sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr richtig und gut. Muss ich ja mal sagen, wir erteilen gerade, wenn wir jetzt gesamt auf dieses Land schauen, der Migration eine relativ scharfe Absage. Das sieht man schon auch durch die Politik der Bundesregierung zum Beispiel. Die Zahlen sind ja auch rückläufig. Wir haben gleichzeitig einen demografischen Wandel, der um sich greift. Wir sind jetzt 84 Millionen und die Prognose ist durchaus, dass wir in Zukunft vielleicht weniger sein könnten. Es ist immer schwierig, in die Glaskugel zu schauen. Löst sich dieses Problem, salopp gesagt, durch die Erweiterung der kommunalen Friedhöfe in 10, 15, 20 Jahren?
Ja, jetzt interessiert mich mal die Antwort.
Wir haben alle, wie du sagst, keine Glaskugel. Wir brauchen ganz wichtig Fachkräfteeinwanderung, weil wir eben diesen demografischen Wandel haben, weil nicht genug Kinder auf die Welt gekommen sind. Und deswegen ist das natürlich wichtig. Wir werden aber auch Effizienzgewinne sehen durch Technologien. Das ist, glaube ich, auch mit dabei in dieser Glaskugel. Und all das in 5 oder 10 Jahren zu prognostizieren, hat schon so seine gewisse Unsicherheiten. Was wir aber sehen, und das macht es ja auch so ein Stück weit herausfordernd, es gibt Regionen im Land, da haben wir Leerstandsproblematiken, insbesondere in Ostdeutschland. Da stehen Wohnungen leer, da könnte man ganz einfach und sehr günstig wohnen. Und auf der anderen Seite in Ballungsgebieten, aber auch im ländlichen Raum, haben wir gerade auch noch mal von euch aus Niedersachsen Niedersachsen gehört, ich habe es aus Rheinland-Pfalz bestätigt, da fehlt Wohnraum, da fehlt bezahlbarer Wohnraum. Und deswegen ist das auch etwas, wo wir jetzt erstmal an Wohnraum arbeiten, da wo er gebraucht wird, aber dennoch auch gucken müssen, wie machen wir Regionen stark, wie machen wir Regionen attraktiv, da wo auch gutes Wohnen möglich ist.
Also jetzt wollen wir aber doch nochmal auf die kommunalen Friedhöfe zurückkommen, für deren Expansion mein jüngerer Kollege hier plädiert hat. Also alles, was freiwillig ist, das ist, glaube ich, wirklich auch gut und zu empfehlen. Alles das, was unfreiwillig wird, das würde einem politisch in einem unfassbaren Maße um die Ohren fliegen. Und zwar völlig zu Recht, denn ganz häufig sind das echte Lebensgeschichten und unglaubliche Anstrengungen, die zum Beispiel hinter eisernen Häusern stehen. Ich meine, du selbst wohnst, glaube ich, auf einer 500 Jahre alten Hofstelle. Du würdest es dir vielleicht überlegen, ob du einen Teil davon für Neubau abtreten möchtest. Aber dich möchte ich mal erleben, wenn dir das weggenommen würde. Dann hätten wir hier aber einen Moderator, einen Host mit Schaum vor dem Mund.
Um Gottes Willen, ich bin ja nicht für das chinesische Modell. Und deswegen finde ich, hakt ja auch diese Vergleichbarkeit immer, dass wir mit anderen Ländern wie China zum Beispiel verglichen werden. Das wollte ich gar nicht sagen. Mir ging es ja vor allem um vielleicht Beratungskonzepte oder Ähnliches, die funktionieren können. Österreich hat zum Beispiel spannende Modelle, wo es um Mietertausch oder ähnliche Sachen geht, wo vielleicht ein besseres Matching entstehen könnte. Natürlich ist meine Frage mit den kommunalen Friedhöfen nicht ganz ernst gemeint. Von daher sage ich, aber natürlich hilft uns auch die langfristige Perspektive. Und ich glaube, wenn ich als Investor oder mich in deine Schuhe als Unternehmerin reinversetze, Verena, die du ja auch bist, ist es natürlich schon so, dass ich mir große Trends angucke und auf dieser Basis entscheide. Und Wohnungswirtschaft ist nun mal etwas, was sehr, sehr langfristig passiert. Und da wir in so vielen Umbrüchen leben, ist natürlich auch der einzelne Investor, hat es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schwer zu sagen, ich kalkuliere jetzt mal so ein Haus auf 15, 20, 30, 40 Jahre. Und das sind halt nun mal die Abschreibungszeiten, die wir bei Häusern normalerweise haben. Und ich glaube schon, dass es in dem Kontext eine Sache ist, die vielleicht gesehen wird aktuell auch. Aber ich mache mal einen kleinen Themenwechsel und ich möchte nochmal zu den Nebenkosten kommen. Und da sind die Energiepreise ja immer etwas, was uns auch beschäftigt oder auch die Mieterinnen und Mieter beschäftigen muss. Und da habt ihr gerade ein Gebäudeenergiegesetz auf den Weg gebracht, wo es wieder möglich ist, Öl- und Gasheizung einzubauen. Und es ist aus meiner Perspektive relativ offensichtlich, dass die Preise dafür in Zukunft wesentlich höher liegen werden. Die Vermieter, die so etwas vielleicht einbauen, tragen nur die Kosten des Heizungsträgers, also ich sag mal der Gastherme oder wie auch immer, sollen in Zukunft dann noch ein Stück weit an den Mietkosten, an den Nebenkosten beteiligt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du uns da mal zu sagen, was da euer Konzept war in der Bundesregierung?
In der Tat haben wir jetzt mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz einen neuen Aufschlag gemacht auf das alte Heizungsgesetz, was ja durchaus in diesem Land für viel Furore und Diskussionen und auch Unsicherheit gesorgt hat. Uns als SPD war ganz wichtig, dass wir diejenigen schützen, und das hast du gerade angesprochen, Christoph, die nicht in die Entscheidung involviert sind, wie wird eigentlich in meiner Wohnung geheizt. Und jetzt machen wir das mal an einem lebenspraktischen Beispiel. Du wohnst jetzt in der Mietwohnung und in ein paar Jahren geht deine Heizung kaputt. Und jetzt muss der Vermieter sich ja überlegen, was baue ich denn ein? Und wir haben gesagt, wenn er sich für eine Öl- und Gasheizung entscheidet, dann gilt in Zukunft erstmal die sogenannte Biotreppe, weil du darfst nicht, wir müssen ja 2045 klimaneutral sein und deswegen brauchen wir auch grüne Öle, wir brauchen Biogas und weiteres, um eben auch die Dekarbonisierung dort zu schaffen. So, jetzt ist das aber natürlich mit Kosten verbunden. Und deswegen haben wir gesagt, wir schützen die Mieterinnen und Mieter vor eben dieser potenziellen Kostenfalle, indem wir den Vermieter erstmalig beteiligen und zwar an drei Stellschrauben. Erste an der sogenannten Biotreppe, also dem Anteil, der dann beigemischt wird an klimaneutralen Gasen, an den Netzentgelten und an den CO2-Kosten. Und alle drei Komponenten werden 50-50 zwischen Vermieter und Mieter oder Mieterin geteilt. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil jetzt würde ja der Vermieter gucken, will ich das? Also möchte ich Teil dieser Kosten sein? Weil das ist in Deutschland ja Novum. Außerhalb der CO2-Kosten haben wir noch nie was aufgeteilt zwischen Mieter und Vermieter. Oder entscheide ich mich dann nicht eher für eine andere Lösung, zum Beispiel die Wärmepumpe, die Fernwärme oder andere Arten des klimaneutralen Wärmens?
Ja, das klingt so ein bisschen nach rechts antäuschen, links vorbeiziehen. Also eigentlich sagt man, ja, jetzt können ja auch Gas- und Ölheizungen wieder eingebaut werden. Aber tatsächlich, so im Hinterkopf, wird das kaum stattfinden. Denn wer soll sich darauf eigentlich im Ernst einlassen wollen? Kann man sagen, dass damit ein lästiges Thema in der Koalition von der Platte gebracht worden ist, aber eigentlich sich nichts an der Realität insoweit groß ändern wird?
Ich finde schon, dass es uns ein guter Kompromiss an der Stelle gelungen ist, weil wir hatten ja vorher die sogenannte 65%-Regel und das haben die Menschen einfach gar nicht verstanden. Was bedeutet das denn, wenn eine Heizung zukünftig zu 65% so und so operieren muss? Und jetzt haben wir den klaren Weg der Technologieoffenheit, also ich kann einbauen, was ich möchte, aber die Kosten werden dann fair aufgeteilt. Und dann, Christoph hat es eben angesprochen, die Investoren, die Vermieter, die rechnen ja, die rechnen sich die verschiedenen Heizungsarten durch, die antizipieren auch gewisse laufende Kosten, Betriebskosten, Klammer auf, wobei wir alle auch da wiederum nicht wissen, wie sich die Kosten an der Stelle entwickeln. Und deswegen ist das auch ganz wichtig gewesen, dass wir da nicht die Mieterinnen und Mieter in eine Kostenfalle laufen lassen. Und das ist in der Demokratie ein klassischer Kompromiss, wo wir einen Weg gefunden haben, auch dieses gesellschaftliche Thema zu befrieden und nicht mehr den Habeck'schen Heizhammer allzu oft uns im Plenum anhören zu müssen.
Naja, der übrigens auch mit den SPD-Stimmen seinerzeit mal beschlossen worden ist. Aber
Ich habe mit einem Schmunzeln gesagt, ich habe das damals selbst mitverhandelt und damals zwischen Grün und Gelb eine Lösung zu finden, das war echt richtig schwer, da die Unvereinbarkeit dessen liest man dem alten Gesetz auf.
War das schwieriger als in Rot-Schwarz jetzt zum Gebäudemodernisierungsgesetz zu kommen?
Definitiv, das war geräuschloser, das war wirklich ein gutes Zusammenarbeiten mit der Kollegin Reiche. Das hat aber auch, das habt ihr ja gesehen bei der Pressekonferenz, Matthias Miersch, der Niedersachse, unser Fraktionsvorsitzender und Jens Spahn. Wir haben ja auch bei den Eckpunkten den breiten Konsens miteinander da an der Stelle gefunden, damit es dann jetzt auch miteinander in der Breite durch das parlamentarische Verfahren gehen kann.
Aber es hagelt nur so Kritik. Denn in der Fachwelt ist man offen gestanden nicht so wahnsinnig zufrieden. Da wird gesagt, jetzt haben wir schon wieder neue Verwirrung im Markt. Wir müssen uns schon wieder auf neue Bedingungen einstellen. Wir wissen nicht, haben wir überhaupt genug Biogas zur Verfügung? Wie viel wird denn nachgefragt werden? Was wird das kosten? Bei den Investoren sind die Fragezeichen, soweit ich das beurteilen kann, noch mal größer geworden. Das ist ja auch erklärlich. Du sagst, die müssen jetzt noch intensiver rechnen als vorher. Bei den Kommunen sind die Fragezeichen, was macht denn das eigentlich mit unserer Wärmeplanung? Was sollen wir denn da planen, wenn es am Ende des Tages jeder im Grunde nach Gusto selbst entscheiden kann? Was sagst du zu dieser Kritik?
Die kommunale Wärmeplanung, die bleibt die zentrale Basis von allem und die geht auch weiter. Denn es ist natürlich viel besser, wenn wir gemeinschaftliche Lösungen finden, als dass sich jeder selbst auf den Weg macht. Und gerade auch in größeren Städten, in Mehrfamilienhäusern, da braucht's auch die Quartiersansätze, da braucht's kreative Lösungen und da wird nicht jede Wohnung sich selbst auf den Weg machen. Und deswegen die kommunale Wärmeplanung bleibt. Es kommt sogar jetzt noch eine Kälteplanung mit hinzu und das ist eben wichtig. Viel der Kritik, und das möchte ich hier auch offen aufnehmen, ist auch aus dem Bereich Klima- und Umweltschutz. Wir haben aber in dem Gesetz explizit auch eine Verankerung des 2045er Klimaziels drinne. Das war mir wichtig, das war dem Umweltminister wichtig. Ihr wisst, sonst wird ein Gesetz auch gar nicht innerhalb der Bundesregierung beschlossen, denn da muss jedes Ministerium auch seinen Haken dran machen. Und dafür stehen wir auch. Und wir werden es regelmäßig evaluieren und auch gucken, liegen wir da zu weit weg, müssen wir nachjustieren. Aber es ist jetzt erstmal ein guter Fahrplan, wie wir beiden Seiten, also nicht zu viel Einengung und Technologieoffenheit, aber ganz klar Klima- und Mieterinnenschutz und Mieterschutz auf der anderen Seite hinbekommen haben.
Na, wir werden es sehen. Wie gesagt, was ich so höre, da überwiegt im Moment noch wirklich große Fragezeichen und auch erhebliche Vorbehalte. Politisch kann ich schon verstehen, dass das, was du gesagt hast, denn wenn am Ende die Wärmepumpe einfach die wirtschaftlichste Lösung ist, dann löst das viele Vermittlungs- und Kommunikationsprobleme schlichtweg von alleine. Und das steckt im Grunde aus meiner Sicht in hohem Maße auch dahinter. Wollen wir mal wieder zum Bauen zurückkehren? Also jetzt hat ein Investor kräftig gerechnet, was die Nebenkosten angeht, aber dann hängt er ja immer noch auf den Baukosten. Und da ist ja seit vielen Jahren die Frage der Standards, Standards, Standards. Was macht eigentlich der Gebäudetypus E, der ja kommen soll? Und das muss man jetzt nochmal für diejenigen sagen, die in der Gebäudetypus E überhaupt nichts sagt. Das ist im Grunde genommen eine staatliche Definition von ausreichenden Standards, die durchaus etwas unterhalb der technisch anerkannten Regeln sein können, aber trotzdem gut sind und damit vor allen Dingen auch billiger. Wie läuft's denn da? Wann kommt das denn?
In diesem Sommer wollen wir einen Gesetzesentwurf vorlegen. Hier ist auch das Justizministerium gemeinsam mit uns dran, denn wir müssen dabei an das bürgerliche Gesetzbuch, nicht das Baugesetzbuch, denn es geht um die Vertragsfreiheit. Also wie kann ich auch abweichen von etwas, an das wir uns Deutschland viel zu sehr gewöhnt haben, nämlich alles überzuerfüllen, alles möglichst kompliziert zu machen. Es gibt 4000 Normen und Vorschriften am Bau und damit wird das Wohnen nicht unbedingt besser, sondern oftmals auch nur teurer. Und mit dem Gebäudetyp E, E steht übrigens für einfach oder experimentell, da rüsten wir jetzt endlich mal wieder ab, wenn das denn gewünscht ist. Also jeder kann natürlich trotzdem sein Marmorbad bauen. Keine Sorge, falls es hier Zuhörer gibt, die sich jetzt Gedanken machen, ob ich vorgebe, wie wir im Land bauen. Nein, das tue ich nicht. Aber man kann, wenn man möchte, davon abweichen. Und das brauchen wir, denn die Baukosten sind über die letzten Jahre massiv gestiegen und wir müssen die mal wieder an die Wurzel des Problems ein bisschen runterbekommen.
Kannst du uns mal ein Beispiel geben? Also bei was für einem Standard würde gewissermaßen ein bisschen abgerüstet werden, damit es gleichzeitig billiger wird? Und hast du eine Idee, wenn das alles mal so richtig ins Laufen gekommen ist, um wie viel Prozent man auf dieser Grundlage die Gesamtkosten, sagen wir, eines Einfamilienhauses senken könnte?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil man sich natürlich ganz individuell immer überlegen kann, auf was bin ich denn bereit zu verzichten? Klassisches Beispiel ist die Anzahl der Steckdosen. Wie viele Steckdosen will ich denn? Brauche ich wirklich alle, die vorgeschrieben sind? Da ist aber nicht das Gros der Kosten, das muss man auch ehrlich sagen, auch wenn das immer so ein sehr oft zitiertes Beispiel ist. Viel relevanter sind Dinge wie, brauche ich ein beheizbares Treppenhaus? Wie ist der Schallschutz? Muss es unbedingt der Maximalschutz sein oder kann auch ein Ticken was eingespart werden? Wo man richtig Geld sparen kann, ist bei der Tiefgarage. Also bin ich bereit, in einer Stadt vielleicht auch auf die Tiefgarage zu verzichten und zu sagen, die Parkplätze können auch vor der Tür sein. Und da ist wirklich ein großes Kostenersparnis drin. Hamburg hat es geschafft mit dem sogenannten Hamburg-Standard, die das wirklich mal durchdekliniert haben, die aber auch viel auf Digitalisierung und Prozesse, wie ihr mit dem niedersächsischen Weg gegangen sind. Und die schaffen da tatsächlich 30% einzusparen, wenn man das mal konsequent auch tut.
30%, das ist ja wirklich eine große Hausnummer. Sehen wir das denn jetzt schon an den Baugenehmigungen, dann zum Beispiel in Hamburg? Ich glaube, Bremen hat es auch übernommen direkt. Wird da jetzt schon mehr gebaut und ist das dann auch schon der Gebäudetyp E, der dann schon in Hamburg jetzt steht vielleicht?
Der Gebäudetyp E, der kann theoretisch auch jetzt schon angewandt werden. Es ist aber sehr kompliziert und deswegen wollen wir es einfacher machen. In Hamburg sehen wir eine Kombination aus vielen Dingen. Die sind auch beim Bauturbo zum Beispiel vorneweg, indem sie jetzt 750 Vorhaben umsetzen und aufstocken und da ganz kreativ auch unterwegs sind. Und man hat da wirklich sehr auf das einfache Bauen gesetzt. Und das ist wirklich sehr vorbildlich, was dort geleistet wird.
Ich erinnere mich, dass beim Gebäudetyp E vor allen Dingen die Frage interessant ist, wie ist denn dann das Verhältnis zum staatlichen Gewährleistungsrecht? Das ist ja für die Bauwirtschaft in vielen Fällen wirklich die Schlüsselfrage, weil sie nicht am Ende wirklich heftig draufzahlen möchte. Wie könnt ihr denn sicherstellen, dass das, was der Gebäudetyp E sagt, nicht irgendwann mal zum Gegenstand von Gewährleistungsansprüchen wird, beispielsweise unter Berufung auf die anerkannten Regeln der Technik?
Das ist genau der Knackpunkt, den du ansprichst und weswegen er noch nicht so wirklich oft genutzt wird, weil man eben Angst hat, dass man zum Schluss sagt, das habe ich mir jetzt ja doch anders vorgestellt und jetzt verklage ich doch mal den Bauherrn, der mir das hier alles verkauft hat und das wusste ich ja nicht. Das heißt, es sind zwei Punkte, die hier entscheidend sind. Auf der einen Seite der Verbraucherschutz, also eine gute Aufklärung dessen, ohne jetzt in 5000 Aktenordner zu gehen, weil das muss ja auch so sein, dass das man als normaler Mensch eben auch verstehen kann. Und zweitens auch die Klarstellung, dass ein Abweichen der anerkannten, von den anerkannten Regeln der Technik eben keinen Mangel mehr darstellt. Also es sind die zwei Dinge, Aufklärung und Klarstellung.
Und da seid ihr euch einig und das wird so kommen oder werden wir da alle noch länger drauf warten müssen?
Wir haben die Eckpunkte schon vorgestellt, Stefanie Hubich und ich. Wir haben danach einen sogenannten Praxisdialog-Stakeholder-Prozess gemacht, um auch nochmal zu schauen, was muss dieser Gesetzesentwurf beinhalten, damit es auch in der Praxis wirklich angewandt wird, wirklich funktioniert. Und jetzt sind wir gerade dabei, diese beiden Perspektiven zu verheiraten. Und dann geht's, wie mit jedem Gesetz, in das parlamentarische Verfahren. Und dann sind die Abgeordneten dran, dort auch noch ihre Sichtweise oder ihre Anmerkungen mit einzubringen. Deswegen kann man immer nie am Anfang hundertprozentig sagen, wie ein Gesetz nachher auch vom Bundestag und auch Bundesrat beschlossen wird. Aber wir sind uns im Ziel alle miteinander einig. Es muss einfach werden, es muss verständlich sein und das Ding muss fliegen.
Es gibt dann auch noch Konzepte, dass man, ich sag mal, so baut, dass man danach immer noch dämmen kann und ich sag mal erstmal die Baukosten möglichst niedrig hält, aber schon darauf vorbereitet, dass man dann später vielleicht nochmal besser werden kann, wenn man das möchte in der Energieeffizienz. Ist das auch im Gebäudetyp eben mit drin, dass man auch Klimaschutzstandards ein Stück weit zunächst schleift, aber vielleicht schon vorbereitet darauf, dass man demnächst dann vielleicht in das komplett energieeffiziente Haus einsteigt? Oder ist das etwas, wo noch nicht dran gedacht wird?
Es gibt natürlich gesetzliche Standards, die muss man einhalten. Wir haben ja gerade den Energiehaus 55 Standard. Da darf man jetzt auch nicht vom Gebäudetyp E im Neubau abweichen. Das heißt, da sind jetzt keine Spielräume. Aber man kann natürlich anfangen, wenn wir jetzt mal wieder bei unserem Heizungsthema sind, dass du sagst, okay, ich baue jetzt hier erstmal eine Gasheizung ein, weil die ist jetzt günstiger. Jetzt traue ich mir dieses Risiko zu und ich möchte aber dann vielleicht in 15 Jahren, wenn die dann den Geist aufgeben könnte, sollte oder in 20 Jahren, möchte ich dann nochmal auf die Wärmepumpe oder vielleicht gibt es ja eine neue technologische Lösung, wissen wir ja nicht, dann auch setzen. Also natürlich kann man auch ein Gebäude, wie man das zu Hause kennt, immer renovieren, man kann es immer weiterentwickeln, man kann anbauen, sofern es erlaubt ist. Bitte nie ohne Baugenehmigung einfach irgendwas machen. Kenne ich auch ein paar Fälle, wo man einfach mal ein bisschen umgebaut und angebaut hat, das ist nie gut. Aber natürlich ist das auch möglich. Upgraden geht immer, finde ich.
Stichwort bauen, die Zinsen steigen und wir wissen jetzt nicht genau, wie es ökonomisch weitergeht, aber da macht man sich auch große Sorgen und das ist nun einer der wesentlichsten Punkte vor einer Entscheidung von Investoren, jawohl, wir machen das oder wir lassen es bleiben. Was ist deine Einschätzung und vor allen Dingen, was kannst du, was könnt ihr in Berlin da im Ernst helfen oder ist das vielleicht sogar eine Chance, zum Beispiel, wenn es darum geht, den sozialen Wohnungsbau, den du ja vorhin angesprochen hast, noch stärker jetzt wieder in Bewegung zu bringen, als das ohnehin hoffentlich geschieht.
Wir müssen massiv investieren und das tun wir auch als Bundesbauministerium. Sowohl in den sozialen Wohnungsbau als auch in den frei finanzierten. Ich bin dem Finanzminister Klingbeil sehr dankbar. Wir sind mit 11 Milliarden im Sondervermögen mit unseren Neubauprogrammen dabei. Und das Gute ist, wir werden diese Programme jetzt noch mal wesentlich vereinfachen, indem wir nur noch ein Förderprogramm haben für den Neubau und ein Programm für den Bestand. Das ist die sogenannte neue Zwei-Programm-Welt. Und die geht nächstes Jahr an den Start gemeinsam mit der KfW, damit man auch einfacher diese Mittel beantragen kann.
Sag uns mal ganz kurz, wie groß ist das im Vergleich zu dem, was privatwirtschaftlich denn tatsächlich investiert wird? Also wie groß ist die Dimension in der Bauwirtschaft, damit wir diese 11 Milliarden so ein bisschen fassen können?
Ja, das ist natürlich nur ein Bruchteil dessen und das schiebt das an, was sowieso schon sozusagen gemacht oder in der Planung ist. Also keiner baut ein Haus, weil er 100 oder 550.000 zinsverbilligtes Darlehen bekommt. Das hilft und das ist dann auch manchmal das Müh zur Entscheidung. Aber ein Großteil dessen ist natürlich nicht von uns als Bundespolitik enabled, wenn ich das jetzt noch mal in meinem alten Startup-Sprech hier an der Stelle sagen darf. Und deswegen müssen wir auch an die Wurzel des Problems. Und die Wurzel des Problems sind die zu hohen Baukosten und die zu langen Genehmigungen.
Wie würdest du enable übersetzen?
Befähigen.
Ermöglichen. Ist gar nicht so schwer. Es ist irgendwie so Gewohnheit.
Okay, aber dann sind wir noch mal bei den, ich bin noch mal ganz kurz auf die Zinsen und dann gehen wir vielleicht noch mal zum seriellen Bauen über. Das würde mich auch noch mal interessieren, wie wir dann tatsächlich die Baukosten runterkriegen. Aber vielleicht noch mal zu den Zinsen. Da gibt es diesen spannenden Vorschlag, dass wir uns ja, ein bisschen mehr bündeln, sag ich mal, und unser gutes Rating, was wir in Deutschland haben, anderen auch zur Verfügung stellen, weil wir daran glauben, dass zum Beispiel sozialer Wohnungsraum jetzt geschaffen werden muss und auch an diese Projekte glauben und damit die Zinslast zumindest ein Stück weit runterkriegen. Wie weit seid ihr damit? Kriegen wir tatsächlich die Zinslast damit runter? Weil aktuell ist das bei, ich sag mal, jenseits von 4% Zinsen echt ein großes Problem.
Also du meinst, der Staat geht selbst direkt mit in die Haftung gegenüber den Banken? Ja?
Genau.
Okay.
Der Staat kann in der Tat viel mehr als einfach nur Steuergelder einzusetzen, um individuell zu fördern. Denn wir haben als Bundesrepublik Deutschland ein ganz tolles Rating, ein AAA-Rating, also die Bestnote am Kapitalmarkt. Und wenn wir mal den Instrumentenkasten öffnen und sagen, wie können wir damit günstigere Finanzierungsbedingungen hinbekommen, dann haben wir ein richtiges Pfund. Und deswegen habe ich gemeinsam auch wieder mit Lars Klingbeil die Wohnungsbaugesellschaft des Bundes als große Idee vorgestellt. Denn wir könnten mit unserem Rating die Finanzierungskosten um 1,5%, hat jetzt eine Studie nochmal bestätigt, runterbekommen. Wir können, wenn wir dann Aufträge ausgeben, also wir wollen keine Behörde und keine Baufirma damit ins Leben rufen, sondern wir wollen sagen, wo in Deutschland fehlt eigentlich der Wohnraum am drängendsten? Denn da müssen wir bauen und nicht da, wo es am profitabelsten ist. Wir würden dann Aufträge ausschreiben und sagen, da wollen wir jetzt die Wohnungen entstehen sehen und die bitte seriell und modular gebaut, damit wir auch aus diesem Topf maximal viel rausholen und das gemeinsam sowohl mit der Wohnungswirtschaft als auch mit kommunalen Wohnungsbauunternehmen. Und dann kann ein richtiger Gamechanger daraus werden.
Das klingt echt gut. Wie schätzt du denn die Chance ein, dass ihr darüber mit CDU, CSU zum Konsens kommt und das tatsächlich dann auch beschlossen wird?
Das ist jetzt ein sehr dickes Brett, das wir hier gemeinsam bohren, denn wir brauchen nach aktueller Standlage eine Grundgesetzänderung, weil der Bund sich im Wohnungsbau seit der letzten Föderalismusreform nicht mehr selbst betätigen darf, sondern das ist Ländersache. Das weißt du noch, Stefan, sehr gut aus deiner Zeit als MP, aber jetzt natürlich auch. Und deswegen sind wir da mit der Union im Gespräch und das Grundgesetz ändern wir nicht als Schwarz-Rot, sondern da braucht es eine Zweidrittelmehrheit und das macht das Vorhaben natürlich sehr kompliziert. Deswegen, wenn wir das Grundgesetz noch ändern wegen anderen Dingen, dann ist das sehr realistisch, dass wir das miteinander hinbekommen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, gibt es vielleicht einen Plan B, wie man das kreativ anders lösen kann. Und diese Arbeit findet gerade in den Ministerien statt.
Christoph hatte das Stichwort serielles Bauen angesprochen. Das heißt ja übersetzt, wenn irgendwo in Deutschland ein bestimmter Typ Gebäude genehmigt worden ist, dann muss man nicht im Rest der Republik wieder dieses ganze ewig lange Verfahren und auch kostspielige Prüfungsverfahren durchgehen, sondern einmal genehmigt ist für alles genehmigt. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht formuliert, aber das ist der Grundgedanke.
Ja, und es heißt ja auch noch, dass in der Fabrik sozusagen vorgebaut wird und dann auf der Baustelle modular zusammengeführt wird. Und die Bausteine zusammengeführt werden. Also die beiden Punkte vielleicht.
Würdest du sagen, dass auch das ist jetzt schon in voller Blüte? Was fehlt da noch, damit es erblühen kann? Und ist das ein weiterer Puzzlestein, damit wir weiterkommen?
Das ist ein sehr wichtiger Puzzlestein für Bezahlbarkeit und für Schnelligkeit. Denn die Baustellen, ich war gerade bei einer Baustelle, wo wir das größte modulare Gebäude Europas eingeweiht haben, 1500 Wohnungen und die fliegen dann durch die Luft mit dem Container an dem Kran und das geht da ratzfatz und es spart vor allen Dingen richtig viel Geld und richtig viel Zeit, nämlich ein Drittel der Zeit und ein Drittel der Kosten. Und in Zeiten von Fachkräftemangel ist es natürlich auch noch ein richtiges Argument. Man muss nicht im Winter bei Schnee und Regen dort auf der kalten Baustelle sein, sondern man kann das eben sehr schnell dann aufeinander packen, Wohnung auf Wohnung und nicht mehr Stein auf Stein. Das Ganze läuft schon an, aber ich wünsche mir da auch noch mal mehr. Und deswegen unterstützen wir das auch. Wir haben einen runden Tisch zu diesem Thema in meinem Ministerium gestartet, wo wir Handwerk, wo wir Wohnungswirtschaft, wo wir Bund, Länder an einem Tisch auch haben. Und es ist, eigentlich finden es alle gut, aber wir brauchen noch Rahmenbedingungen, die das Ganze dann auch forcieren. Zum Beispiel die sogenannte Typengenehmigung, die habt ihr gerade angesprochen. Wenn ich das Haus einmal in Niedersachsen genehmigt habe, dann möchte ich das doch auch in Bayern, Rheinland-Pfalz oder Berlin nochmal genauso bauen dürfen. Das ist noch zu kompliziert. Da müssen wir noch ein bisschen was auch gemeinsam mit den Ländern ausräumen, weil wir haben 16 verschiedene Landesbauordnungen. Und wenn jetzt Bayern was anderes vorgibt als Berlin, dann geht das schon mal wiederum nicht. Und deswegen ist das natürlich auch noch einer der Gründe, der noch mal geschmeidiger werden muss.
Klingt gut. Also es gibt eine Menge spannender Ansätze eigentlich im Bereich der Baupolitik, kann man sagen. Es tut sich wirklich was. Jetzt komme ich nochmal an den Anfang zurück. Die Realität ist nicht ganz so zauberhaft, sondern die ist dadurch gekennzeichnet. Hohe Mieten, viele Leute, die bezahlbaren Wohnraum suchen. Und das Ganze ist inzwischen ja wirklich ein Thema ersten politischen Rangs. So, ab wann, ich probiere jetzt meine Eingangsfrage nochmal auf eine Art und Weise, der kannst du eigentlich gar nicht ausweichen, Verena. Ab wann würdest du denn sagen, wow, ich habe doch echt einen guten Job gemacht?
Wenn ich in einem Haus stehe, was in Schnelligkeit geplant wurde, in Schnelligkeit gebaut wurde, was Klimaneutralität mit Bezahlbarkeit einherbringt, und wir wirklich sagen können, hier haben wir richtig was gespart an Baukosten, an Nerven. Und das funktioniert jetzt auch im Land. Dann würde ich sagen, habe ich meine Aufgabe in dieser Legislatur erfüllt. Wir haben ja auch immer nur 4 Jahre. Das sind ja auch immer sehr große Erwartungen und Aufgaben, die hier vor uns liegen. Aber mir macht es total Freude, als auch Gründerin an die Herausforderung ranzugehen. Denn die Technologie, die ist in der Baubranche gerade richtig auf dem Vormarsch. Bei der Digitalisierung können wir noch viel mehr. Und da stellen wir jetzt auch weitere Wegweichen. Und deswegen habe ich auch richtig Lust, nach dieser Legislatur zu schauen, okay, wo haben wir denn an welcher Stellschraube die Dinge jetzt auch miteinander beschleunigt? Und das ist mein Ziel.
Das sind eigentlich schon perfekte Schlussworte. Ich möchte jetzt doch noch mal einmal vielleicht ganz kurz reingehen. Du hast die Digitalisierung angesprochen, dass wir da noch ganz viel können. Hast gleichzeitig gesagt, dass dieser Spagat in alle Richtungen, von der Klimaneutralität bis hin zur Bezahlbarkeit, geschafft werden muss. Hilft die Digitalisierung dabei, diesen Spagat zu schaffen? Und wenn ja, wie?
Definitiv. Über Planung kann man ja schon super viel simulieren. Ich kann 3D-Zwillinge mir anzeigen lassen. Ich kann gucken, was macht das mit Wärmeverläufen, was macht das mit Wärmeverlust, wie kann ich aber auch die Sonneneinstrahlung auf dem Dach perfekt nutzen und das Dach entsprechend ausrichten. Und die KI, das muss ich euch nicht sagen, die ist gerade erst dabei, in der Baubranche Wirkung zu entfalten. Und wenn wir das mal im großen Stile auch ausrollen, dann haben wir da noch eine richtige Möglichkeit, dass auch in Zukunft Material besser, effizienter eingesetzt werden kann. Aber vor allen Dingen das Haus. Man spricht immer über den Lebenszyklus eines Hauses. Und da sind noch sehr viele Potenziale zu hebeln. Und ich freue mich richtig drauf, dass wir ab 2030 im Neubau übrigens sogenannte Null-Emissionsgebäude haben müssen und dürfen, die nämlich vom Bau bis zum Betrieb, bis zum Rückbau keine CO2-Emissionen zulassen dürfen. Also überspitzt gesagt, natürlich geht nichts ohne ein bisschen was an CO2, aber da geht die Reise hin und da brauchen wir auch die Technologie für.
Okay, vielen Dank für ein interessantes Gespräch, das wir jetzt vielleicht nochmal mit einer Schlussfrage beenden. Also du bist ja für eine aktive Bundesministerin echt sehr jung. Normalerweise das Durchschnittsalter in dem Kabinett dürfte um einiges höher sein. Wenn du jetzt die Perspektive für diese Legislaturperiode bei einem Musterobjekt definiert hast, was ich ja verstehen kann, wo würdest du denn sagen, so in 10 Jahren ist dann Wohnungsmangel und ist bezahlbarer Wohnraum immer noch so ein Riesenthema, wie wir es heute haben? Oder kannst du sagen, nee, bis dahin haben wir andere Probleme, aber das sollten wir bis dahin wesentlich besser in den Griff gekriegt haben?
Das sollten wir bis 2036 wesentlich besser in den Griff gekriegt haben, denn bis 2036, das ist ein Jahrzehnt, und ein Jahrzehnt, das ist ein Jahrzehnt des Ärmelhochkrempelns, der Kreativität, des Anpackens, und bis dahin ist diese Wohnraummangelsituation dann auch eine andere.
Wir haben gehört, die Bundesbauministerin Verena Huberts, eine Optimistin, wie ich finde, ein ausgesprochen gutes Gespräch, wie ich zusätzlich finde. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank.
Danke euch beiden. Tschüss.